Herzlich willkommen zum Gründerland Bayern Podcast. Gründerland Bayern ist eine Initiative des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie und bietet unter www.gründerland.bayern alle Infos rund ums Gründen in Bayern. In diesem Podcast hören wir Gründerinnen und Gründer, Partner und Menschen, die mit ihren Geschichten und Erfahrungen inspirieren. Heute sind wir in Nürnberg und begrüßen zwei Frauen, die beide sozusagen die Seiten gewechselt haben, nämlich einmal vom Corporate ins eigene Business und einmal von der Insolvenzabwicklung in die Gründungsberatung. Herzlich willkommen, Sabine und Yvonne.
Dankeschön.
Ja, herzlich willkommen.
Sabine, du bist Gründerin von Amonik. Ihr produziert Echtschmuck und vertreibt ihn. Das Ganze macht ihr online. Und das Besondere ist, dass jedes Schmuckstück individuell gestaltbar ist. Yvonne, du bist Juristin im Bereich Insolvenzrecht gewesen, hast dort gesehen, wie gute Unternehmen den Bach runtergehen und hast dann quasi so ein bisschen die Seiten gewechselt. Erzähl uns doch mal, wie bist du zu deinem heutigen Job gekommen?
Also ich denke, Insolvenz ist einfach ein in der Wahrnehmung eher ein negatives Thema. Insolvenz kann durchaus auch was Positives sein, nämlich eigentlich soll es ja auch die Chance sein für die Unternehmen zur Sanierung, habe ich tatsächlich nicht erlebt. Also ich bin noch als ganz junge Juristin, also als Juristin mit dem ersten Staatsexamen völlig unvorbereitet in die Insolvenzverwaltung gestolpert sozusagen. Ich habe gesehen, oh, da war ein Aushang, toll, Vollzeit-Juristin. Ich kann sehr schön meine Wartezeit überbrücken zum zweiten Staatsexamen und fürs Referendariat und habe gedacht, das mache ich. Ja, und dann saß ich da und hatte die ganzen gescheiterten Existenzen vor mir, die einfach aus den unterschiedlichsten und manchmal auch wirklich tragischen Gründen dann wirklich den Bach runtergehen. Und das fand ich in meinen noch recht jungen Jahren damals sehr deprimierend, muss ich sagen. Also ich habe so meinen Ausweg gefunden, es gab ja viele Möglichkeiten, den Unternehmen auch irgendwo noch eine Hilfestellung zu geben, so dass man zum Beispiel wenigstens auch so Themen hinweist wie mögliche Restschuldbefreiung und so eine Dinge und habe da so meinen Schlängelweg gefunden durch die Insolvenzverwaltung. Bin dann aber auch froh gewesen, wo ich dann ins Referendariat starten konnte, um meine Ausbildung abzuschließen und bin danach nochmal kurzfristig in der Insolvenz gewesen. Klar, darauf war ich irgendwo schon geprägt, aber war dann auch froh, wo ich diesen Absprung schaffen konnte. Und ich mir gedacht habe, so Mensch, das kann nicht sein, dass Unternehmen wegen so banalen Gründen teilweise in die Insolvenz schlittern. Das sind dann so Dinge wie keine vernünftige Buchhaltung, kein Plan, Rechnung im Schuhkarton und all diese typischen Dinge, die man sich ausmalen kann, aber die man einfach nicht glauben kann, wenn man sie dann sieht.
Also Yvonne, das heißt, du hast gesehen oder mitbekommen, was alles an kleinen Dingen passieren kann, dass ein Unternehmen den Bach runtergeht. Und jetzt bist du bei der IHK. Was machst du denn da konkret?
Ja, gestartet bin ich bei der IHK dann auch jetzt auch vor gut 13 Jahren. Noch als Juristin damals, also einfach in der Rechtsberatung, wobei ich da viele Unternehmen halt in der Gründung schon beraten habe oder beim Start ins Unternehmerleben. Und seit über 10 Jahren bin ich jetzt auch verantwortlich für die Themen Gründung und auch für die Themen Fördermittel und auch für die Themen Nachfolge, auch ein großes Thema, natürlich eng verbunden mit der Gründung. Und das heißt also, wir beraten die Unternehmen, die Gründer beim Start in die Selbstständigkeit, geben halt viele Tipps, zeigen vor allen Dingen auch so die typischen Stolpersteine auf und die Hürden, die man meistern muss, geben Hilfestellung, wie stelle ich einen Businessplan auf und wie führe ich ein Gespräch mit der Bank und was für Fördermittel gibt es. Also alle diese Themen, da beraten wir halt intensiv zu und begleiten halt die Gründer bei ihren ersten Schritten. Mhm.
Und ein sehr erfolgreiches Unternehmen aus der Region, ihr beide kennt euch ja auch, hast du, Sabine, gegründet. Und bei euch gab es ja eine sehr außergewöhnliche Geschichte, nämlich ihr hattet erst das Gründerteam und dann das Produkt. Wie kam das denn?
Ja, richtig. Wir haben uns zunächst bei Siemens kennengelernt und haben dort festgestellt, dass wir beide unbedingt ein Unternehmen gründen wollen und haben dann sehr strukturiert begonnen, einen Businessplan zu machen. Zunächst erstmal, um den Markt zu analysieren. Was gibt es auf dem Markt? Wo ist Angebot und Nachfrage? Was rechnet sich letztlich? Wie viel Geld brauche ich dafür? Und wir hatten verschiedene Ideen zwar, aber letztlich noch nicht uns festgelegt, auf welches Produkt. Dass es zu Schmuck kam, das war wirklich ja, nahezu der Markt, der das entschieden hat. Es gab einfach zu dem Zeitpunkt noch keinen individualisierbaren Echtschmuck, den man online kaufen konnte. Und nach unserer Liste und Bewertung haben wir festgestellt, dass wir damit gut punkten könnten und haben dann damit den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt und haben tatsächlich vorher erst das Gründungsteam zusammengesucht, einen Antrag gestellt beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, haben dann da ein Gründerstipendium bekommen und dann haben wir unsere Jobs aufgegeben, an den Nagel gehängt und sind damit in die Selbstständigkeit gestartet.
Stark. Und das ist eine sehr, sehr strategische Herangehensweise. Was würdest du denn sagen, ist das Besondere an Amonik, also das Herzstück?
Das Herz von Amonik ist, dass wir wirklich mit Leidenschaft Schmuck produzieren, aber vor allem qualitativ hochwertigen Echtschmuck, den man individuell gestalten, also an die eigenen Bedürfnisse anpassen kann. Und danach schlägt unser Herz und uns ist es wichtig, dass wir auch die Trends letztlich mitnehmen und für die Zielgruppe im Bereich Verlobungsring und Hochzeitsmarkt auch die entsprechenden Produkte zur Verfügung stellen.
Bei euch ist ja so, das ist die Verbindung von traditionellem Handwerk und gleichzeitig seid ihr auch super digital. Was würdest du denn sagen, ist da die größte Herausforderung?
Die größte Herausforderung ist wirklich, beides zusammenzubringen. Letztlich haben wir wirklich ein altes Handwerk, ein Goldschmiedehandwerk, das heutzutage nicht mehr so, wie soll ich sagen, von der jüngeren Zielgruppe frequentiert und wahrgenommen wird, was schade ist. Und wir versuchen, diesen Transfer zu schaffen, dass wir diese ganze Manufakturgeschichte, diese ganze Handarbeit einfach in unseren Online-Business mit integrieren und damit auch werben. Denn letztlich kann man es ja auch über Online beziehen und im Hintergrund sehen, dass es aus einer Manufaktur kommt. Und mir persönlich ist es immer ganz wichtig, dass wirklich dieses ganze Thema Handwerk, dass es in Deutschland gemacht ist, also gerade bei Gold, und diese ganze Manufaktur, dieser Hintergrund, dass man das mitzieht und dass man das wahrnimmt, weil das macht ein Schmuckstück zu etwas ganz was anderem.
Mhm, das ist mir vorstellen. Wichtig. Mhm. Yvonne, du hast ja auch einen ganz guten Einblick in die Gründerlandschaft in Mittelfranken. Wie schätzt du die ein? Ist die eher traditionell oder ist die eher modern?
Ich würde sagen, sie ist auf jeden Fall grundsätzlich beides. Also wir haben ja sehr, sehr viel moderne und innovative Einschläge, gerade durch die zum Beispiel digitalen Gründerzentren, wo wir hier auch jetzt gerade den Zollhof neu eröffnet haben. Und aber durchaus sind auch die ganz, ganz bodenständigen Gründer dabei, die ja doch auch die Mehrheit der Existenzgründungen ausmachen, auch sehr, sehr stark bei uns. Also und Mittelfranken, klar, ist auch intensivst der Bereich der Dienstleistung. Sowohl B2B als auch B2C, das sind so die Schwerpunkte bei uns in Mittelfranken, definitiv.
Wie würdest du denn die Gründungsförderungslandschaft allgemein beurteilen? Was klappt denn schon gut und wo ist denn vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben?
Was sehr, sehr gut klappt bei uns in Mittelfranken ist, wir sind ein sehr breites Netzwerk. Das heißt, diejenigen, die sich dem Thema Gründungsförderung verschrieben haben, sind auch alle in sehr, sehr engem Kontakt. Also das sind die Wirtschaftsförderungen, das sind die Universitäten, das sind die Gründerzentren, das sind natürlich auch die Kammern, also wie wir und dann auch die Handwerkskammer, auch das Institut für freie Berufe. Wir stehen aber auch zusätzlich auch in sehr, sehr engem Kontakt und gutem Kontakt auch mit den regionalen Banken vor Ort, sodass wir da auch immer genau wissen, wie schlägt denn gerade so der Puls der Banken, wie können wir dazu beitragen, also den Gründern mehr zu funktionierenden Gründungsfinanzierungen zu verhelfen.
Es gibt ja auch eine Sache, die sehr, sehr hilfreich ist, wenn man sie denn gewinnt, nämlich den Gründerpreis. Sabine, ihr habt ja 2015 den IHK-Gründerpreis für Mittelfranken gewonnen. Wie war das denn damals? Erzähl.
Also zunächst war es eine große Ehre, den IHK-Gründerpreis zu gewinnen. Denn tatsächlich haben wir ganz am Anfang auch bei der IHK Hilfe beantragt und haben damals auch Gründungsunterstützung bekommen. Und umso schöner war es dann natürlich, 4 Jahre später den Gründerpreis zu gewinnen. Und neben so tollen Kontakten wie der Yvonne haben wir natürlich auch ein großes Netzwerk aufbauen können und haben natürlich auch gute Medienpräsenz bekommen danach. Ein entsprechendes Netzwerk zu haben und vor allem auch zu generieren und gute Kontakte zu bekommen aus der Branche ist natürlich für jedes Unternehmen sehr förderlich und da sind wir sehr dankbar dafür.
Yvonne, warum habt ihr damals denn Amonik ausgewählt?
Amonik war besonders. Sie waren sehr erfolgreich. Das ist der Hauptfokus von unserem IHK-Gründerpreis Mittelfranken, nämlich dass so diese Gründungen in den ersten 5 Jahren halt sich besonders erfolgreich gezeigt haben sollen. Also das macht sich fest an Umsätzen, an den Gewinnen, die das Unternehmen erwirtschaftet hat, an den Mitarbeiterzahlen, die Mitarbeiter, die sie eingestellt haben, als auch Ausbildungsplätze, die sie geschaffen haben. Und was da ist natürlich Amonik besonders uns entgegengestrahlt mit ihrer Bewerbung. Und im Zweiten hat mich einfach diese Gründungsgeschichte der beiden Frauen, also das von der Sabine Linz und auch von der Olga Dick, damals total fasziniert. Also ich habe das gelesen und denke so, Mensch, ist das toll. Also was für eine super Gründerstory. Fangen einfach an, wollen sich selbstständig machen. Also dieser Wunsch alleine so, ich möchte mich unbedingt selbstständig machen. Ich weiß noch nicht was, aber ich will selbstständig sein. Das fand ich so toll. Und das hat sich nachher eigentlich, wir machen ja, wenn wir dann die Juryentscheidung getroffen haben, dann auch noch die Termine bei den Unternehmen dann vor Ort aus und interviewen sie auch nochmal viel näher, also erfahren noch viel, viel mehr als das, was in der Bewerbung selbst steht. Und meistens bestätigt es sich und so war es bei Amonik ganz genauso. Also wir haben die beiden kennengelernt und die haben die Geschichte erzählt und man hat so richtig gemerkt, so, Mensch, da ist wirklich Unternehmerblut. Also die wollen das unbedingt. Und genau aus dem Grund, meine ich auch, sind sie erfolgreich. Also dieser Weg auch alleine schon. Mensch, erst der Wunsch, ich mache mich selbstständig. Was nur? Ich weiß nicht, was kann denn das Erfolgreichste sein? Und was wünsche ich mir eigentlich grundsätzlich von meinem Unternehmen? Und dann das strikt umsetzen. Also das fand ich einfach faszinierend. Und ja, der Erfolg gibt dem Unternehmen recht.
Das kann man so sagen. Welche Bedeutung hat denn der Preis für die Gründerförderung in Mittelfranken so ganz allgemein aus deiner Sicht?
Also mit dem IHK-Gründerpreis Mittelfranken verfolgen wir im Grunde 3 ganz wichtige Ziele. Natürlich, klar, die Ehrung also dieser Gründerleistungen. Und das ist ja auch das, was die beiden jetzt stark auch mitgenommen haben. Dann die Präsenz und auch die Kontakte, die sich daraus automatisch ergeben. Der zweite wichtige Punkt ist, wir wollen damit Vorbilder zeigen. Und Vorbilder sind bei der Existenzgründung so wahnsinnig wichtig. Also im Schritt in die Selbstständigkeit, den Mut zu fassen, diesen Schritt zu gehen, wenn man ein Vorbild hat und man sieht so, Mensch, der hat es geschafft. Und das war jetzt auch kein Hexenwerk. Und ich habe eigentlich so eine ähnliche Idee oder mich treibt Gleiches an. Dann tue ich mich wesentlich leichter, wenn ich ein Vorbild habe, wo ich sehe, so Mensch, die haben es auch geschafft. Und das ist eigentlich so der zweite ganz große Kernpunkt beim IHK-Gründerpreis, Mut machen, also motivieren, diesen Schritt wirklich zu gehen. Und der dritte Punkt ist, klar wollen wir damit auch zeigen, das sind unsere Leuchttürme der Region. Also wir wollen zeigen, so was in Mittelfranken möglich ist. Und in Mittelfranken ist sehr, sehr viel möglich. Und wir freuen uns natürlich über all den Glanz, den unsere Gründerpreisträger auch entsprechend in die Welt strahlen sozusagen, in die Gründerlandschaft. Und da freuen wir uns einfach drüber und wir sind stolz auf unsere Gründer, die so erfolgreich sind und die wollen wir auch zeigen. Wir wollen einfach zeigen, was in Mittelfranken möglich ist.
Sabine, du hast gerade genickt, als Yvonne gesagt hat, Mut machen. War das denn bei euch auch so ein Faktor? Und was würdest du denn sagen, ist daraus weiteres entstanden aus dem Gründerpreis?
Also ich glaube, grundsätzlich ist wirklich der wichtigste Punkt, dass man nicht zu viel denken darf, sondern dass man einfach tun muss. Natürlich bedarf es vorher einem Plan und der sollte auch sehr strukturiert sein. Und wir als Frauen waren damals sehr strukturiert, was aber auch sehr gut war. Wir haben das alles sehr detailliert geplant und wussten dann auch ganz genau, wo die Reise hingeht. Aber ich glaube, viele Gründungen scheitern einfach daran, dass der Mut fehlt oder dass die Leute zu viel nachdenken. Und da muss man so dieses Machergehen haben, finde ich. Das ist ganz wichtig.
Was waren denn so eure Milestones von Amonik?
Ach, da gibt es so viele. Die Frage ist, welche sind so die wesentlichen Milestones? Also der erste Milestone war sicherlich vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie dieses Stipendium zu bekommen. Da haben wir wirklich drauf hingefiebert, dass wir dieses Stipendium bekommen und man kriegt tatsächlich 100.000 Euro geschenkt. Also das sind Gehälter für 3 Personen für ein Jahr plus nochmal Sach- und Coachingkosten. Und damals war es dann schon so, dass wir dann gesagt haben, okay, es war viel Vorbereitungszeit. Also da war ein sehr umfassender Businessplan gefragt, auch ein entsprechendes Team. Es musste bepunktet, bewertet werden. Und nachdem wir diese Zusage hatten, habe ich tatsächlich dann beim Fraunhofer Institut meine unbefristete Stelle aufgegeben. Und das ist schon mal ein wesentlicher Milestone. Und ich glaube, der nächste tolle Milestone für uns war dann, mit diesem Geld ein eigenes Büro zu suchen und zu sagen, okay, jetzt starten wir wirklich in einem eigenen Büro. Ganz anfangs haben wir angefangen im Coworking Space für ein paar Wochen und sind dann im Anschluss in unser eigenes Büro. Naja, und was dann natürlich die wichtigsten Milestones sind, sind erstmal einen Kundenstamm aufzubauen und die Marke Amonique bekannt zu machen. Ja, und wenn man das mal geschafft hat, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, die richtigen Mitarbeiter zu finden. Das heißt, motivierte Leute, die Lust drauf haben, im Gesellschafterteam an einem Strang immer zu ziehen und somit auf eine gute und positive Zukunft hinzuarbeiten. Und dann kommen natürlich viele Dinge im Unternehmertum dazu. Ja, jedes Unternehmen überlegt mal zeitweilig, wo es die nächste Liquidität herbekommt, ja, oder wie es mit verschiedensten Problemen umgeht, Abmahnungen und so weiter. Aber das ist einfach etwas, da muss man sich durchhangeln, man darf nicht aufgeben, man muss weitermachen. Und das ist wie im Leben auch, es geht hoch und runter. Ja. Und da darf man sich nicht unterkriegen lassen. Also Durchhaltevermögen ist sicherlich auch bei den Milestones das Wichtigste überhaupt.
Das ist ein sehr guter Tipp. Und etwas anderes, was Menschen, die gründen wollen, ja immer beschäftigt und bewegt, ist die Frage, wie komme ich denn an Kunden? Wie habt ihr das denn damals gemacht?
Ja, wie haben wir das gemacht? Also in dem Fall sind wir sehr über die Presse einerseits gegangen. Also das heißt, wir haben versucht, viele Zeitungsartikel zu bekommen, viele Artikel online zu generieren, Blogartikel selber zu schreiben. Und auf der anderen Seite haben wir über das Online-Marketing versucht, viele Backlinks zu generieren. Ne? Also von damals Produkttestings über Artikel auf diversen Plattformen, Eintragungen in Branchenverzeichnissen. Also da gibt es eine ganze Bandbreite, wo man sich überlisten muss, damit man letztlich dann sowohl online als auch offline ja, gesehen wird. Ne?
Sehr gute Tipps. Yvonne, du hast ja schon einige Gründerinnen und Gründer begleitet. Welche Momente sind denn aus deiner Sicht besonders wichtig?
Auf jeden Fall ist der erste Schritt ganz wichtig, tatsächlich dieses Tun, also was Sabine auch am Anfang gesagt hat, also wirklich diesen Schritt zu wagen, so Mensch, ich habe eine tolle Idee, ich habe eine Vision, ich möchte das unbedingt umsetzen und ja, und dann die Frage, wie mache ich das? Und also um zu diesem Tun zu kommen, gehört eigentlich als vorheriger Schritt erst einmal dazu, sich kundig zu machen. Also Mensch, was brauche ich denn dazu? Wie mache ich denn das überhaupt? Brauche ich nur eine Gewerbeanmeldung oder wo ist nochmal das Finanzamt und all diese Fragen, also die man einfach im Vorfeld klären muss. Und das ist halt etwas, wo wir als IHK auch immer gerne der erste Ansprechpartner sind, weil wir halt uns so sehr, sehr stark erstmal in dieser ersten Orientierungsphase für die Gründer so als Lotse sehen und einfach da einen guten Überblick verschaffen wollen, was mussten alles beachten und wie gehst du das jetzt an und was sind die wirklich wichtigen Stellen, wo du dich dann auch melden musst, um einfach auch so typische, wie gesagt, wie am Anfang gesagt, Stolpersteine auch wirklich zu vermeiden. Und das so kommt derjenige, der einfach so an der Gründung interessiert ist und sich für eine bestimmte Idee begeistert, einfach erst einmal in Gang. Also und befasst sich mit der Idee näher und kann einfach Stück für Stück an seinem Projekt feilen. Und wir wollen ja auch nicht, dass sie zwischendurch aufgeben, sondern dann nicht einfach, weil irgendwo ein Hindernis ist, wo sie meinen, sie kommen nicht drüber hinweg. Genau da wollen wir halt auch einschreiten und eine Hilfestellung geben. Was da im Übrigen auch eine ganz besondere Hilfestellung auch noch ist, also wenn man jetzt sowas hat, wie man hat sich mal Erste Hilfe geholt und alle Informationen zusammengesammelt, also alle Hardfacts, die man so braucht und hat sich auch schon einen Businessplan versucht, dann ist eigentlich so der Moment gekommen, wo man auch sich nicht scheuen sollte, noch professionelle Hilfe mal in Anspruch zu nehmen. Und da haben wir hier zum Beispiel in Bayern eine ganz besondere Situation, worum uns auch durchaus viele Regionen auch beneiden, weil wir haben ein tolles Förderprogramm bei uns in Bayern. Das ist das Vorgründungs- und Nachfolgecoaching, was halt über das Bayerische Wirtschaftsministerium intensiv gefördert wird und mit Mitteln auch aus dem Europäischen Sozialfonds. Und da haben die Gründer einfach eine Chance, wenn sie noch nicht gegründet haben, also noch nicht den letzten Schritt gegangen sind und die Gewerbeanmeldung getätigt haben, sich als Zuschüsse Zuschüsse zu beantragen für die Kosten eines Unternehmensberaters, der einen dann hilft, dann auch noch die letzten Schritte anzugehen und einfach auch noch alles besser zu planen und zu organisieren, das Marketing vorzubereiten, für den Standortwahl zu treffen oder auch sonstige Fragen rund um die Gründung zu klären. Also das ist wirklich besonders wertvoll und das kann ich jedem Gründer auch nur besonders ans Herz legen, das auf jeden Fall zu bedenken, bevor man den Schritt zum Ordnungsamt geht oder halt zum Notar für die Eintragung der GmbH.
Wenn du mal so zurückdenkst an all die Gründungen, die du so begleitet hast, mitbekommen hast. Gibt es da irgendwelche Geschichten, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? Also etwas Besonderes, was mal passiert ist oder etwas Besonderes, was vielleicht entstanden ist?
Also Amonique war auf jeden Fall eine der ganz, ganz Besonderen. Die werden immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Das liegt einfach daran, weil die beiden mich so fasziniert haben mit ihrer Herangehensweise. Also das ist wirklich eine sehr vorbildliche Herangehensweise. Und habe ich so auch noch nie erlebt und auch nachdem nie wieder erlebt. Also tatsächlich, deswegen waren die wirklich das Beeindruckendste, was ich erlebt habe. Ansonsten ist jede Gründergeschichte, also die wir eigentlich seit 2011 ausgezeichnet haben, auch mit dem IHK-Gründerpreis, da hat jeder Preisträger, jedes Unternehmen einen besonderen Platz in meinem Herzen, weil wir haben sie ja nicht ohne Grund ausgewählt. Und da haben wir ja auch ganz oft natürlich auch immer Gründerinnen dabei, was mich immer freut, aber was mir auch ganz wichtig ist, nicht nur Hightech-Gründungen, sondern auch, das sind auch mal Industriebetriebe dabei oder einfache Messebauer sind dabei oder es ist ein Einzelhandelsgeschäft mit Babykleidung oder eine Gründerin, die zum Beispiel Umstandskleidung entwirft etc. Also das sind einfach so viele kleine Geschichten, wo ich denke, so Mensch, das sind tolle Dinge, die sollen Mut machen und die werden es mit Sicherheit auch. Und ja, das ist fasziniert mich jedes Jahr aufs Neue. Umso trauriger bin ich ja auch, dass wir dieses Jahr einmal ausgesetzt haben im Gründerpreis. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben.
Wir drücken die Daumen.
Genau.
Sabine, Yvonne hat es ja gerade schon gesagt, ihr seid außergewöhnliche Gründerpersönlichkeiten, weil ihr eben gesagt habt, wir wollen gründen. Was hat dich denn damals bewogen, vom Corporate beziehungsweise dann von Fraunhofer in die eigene Gründung zu gehen?
Ja, also der Wunsch, dass ich ein eigenes Unternehmen gründe, der war schon immer da. Aber ich war zunächst bei Siemens und das ist ja ein sehr großes, bekanntes Unternehmen und habe da sehr viel Strukturen kennengelernt und auch sehr viel im Marketing und in der Kommunikation gelernt und gesehen. Und ich finde, das waren schon wichtige Punkte, die man auch braucht in seiner Entwicklung und habe da auch, wie soll ich sagen, eine gewisse Hierarchie erlebt bei Siemens, wo man wirklich sagen kann, dass viel vom Management oben ausgeht. Und ich auch gemerkt habe, dass es sehr schwierig ist, sich da selbst zu verwirklichen, weil man wirklich selbst für die kleinste Kleinigkeit meistens einen Antrag ausfüllen muss. Also selbst wenn man ein Bild aufhängen möchte bei Siemens, muss man die 181 zumindest damals anrufen. Und es ist einfach sehr strukturiert. Man möchte schon auch ein Stück weit sagen, fast überstrukturiert. Und demnach gehen manche Vorgänge auch einfach sehr langsam vonstatten. Also wenn man eine Präsentation macht, muss die durch drei verschiedene Ebenen, bis sie dann erstmal zum Kunden rauskommt oder zur Agentur. Aber auf der anderen Seite war es sehr schön, dieses Konstrukt kennenzulernen, da man einfach auch ja, als Kunde mit oder vielmehr als Auftraggeber mit großen Agenturen zusammenarbeitet. Und bei Fraunhofer war es dann eigentlich eher so, dass sehr flache Hierarchien dort gegeben waren. Ich aber in der Forschung unterwegs war und dort sehr viel reisen durfte, sehr viel von der Welt gesehen habe. Also ich war 2 Wochen hier, 2 Wochen weg, 2 Wochen hier, 2 Wochen weg. Und das war sehr schön und das habe ich 3 Jahre lang getan. Und ich erinnere mich noch dran, dass ich in Las Vegas saß und kurz bevor ich auf die Messe musste, habe ich noch mit der Frau Dick damals den Antrag für das Gründerstipendium in der Früh gemacht, bevor es zum Frühstück oder vielmehr dann zur Messe ging. Und ja, letzten Endes glaube ich, dass es einfach dann für mich ausschlaggebend war, dass dieses Gefühl, dieses ich möchte eigens was tun, ich möchte selbst dass etwas entsteht, was ich auf die Beine gestellt habe, wo ich zu 100% hinterstehe, hinter dem Produkt, hinter dem, was wir tun, dass das einfach dazu geführt hat, dass ich gemerkt habe, nein, ich muss da raus. So schön meine Jobs auch waren, die haben mir beide Spaß gemacht, aber ich habe mir gedacht, nee, ich bin im Herzen ein Unternehmer, ich möchte selber was machen. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, viele denken viel zu viel drüber nach, haben vielleicht tolle Ideen, aber setzen diese nie um, weil da zu viel Angst da ist. Ja, ich hatte auch oft Angst und habe überlegt, ne, was passiert morgen? Aber so viel kann nicht passieren. Ja, also wir sind gut eingebettet und wenn man sich viel erkundigt und es gibt wirklich viele Möglichkeiten in Deutschland oder allgemein in der Gründerlandschaft, auf die man zurückgreifen kann. Man muss sich nur erkundigen, man muss recherchieren, man muss den Telefonhörer in die Hand nehmen, man muss dieser Bürokratie entgegenstrotzen und letztlich gibt es so viele Mittel und so viel Hilfe, die man haben kann, dass es nicht so schwer ist, wirklich zu gründen. Und für mich war es einfach klar, dass ich jetzt diesen Schritt gehen muss und ich würde es jederzeit wieder tun.
Das ist gut zu hören.
Wer weiß, was da noch kommt.
Du kannst jetzt ja auch schon auf einige Jahre als Unternehmerin zurückblicken. Was würdest du denn sagen, ist das Tolle an der Selbstständigkeit und was ist vielleicht das Schwierige an der Selbstständigkeit? Oder das manchmal nicht so Tolle?
Also das Tolle an der Selbstständigkeit ist, dass man das wirklich komplett für sich selbst tut. Und dass man mit den Menschen, die mit einem zusammenarbeiten sollen, die jederzeit mitreißen und motivieren muss. Und das ist etwas, was ich liebe. Ja, es gibt nichts Schöneres, als Menschen von Ideen zu begeistern und letztlich auch Freude zu vermitteln. Denn das, was man tut, soll einem Spaß machen. Und dann ist man auch leistungsstark. Nur wenn man einen Beruf ausübt, der einem selber liegt, strahlt man das entsprechend aus und gibt es weiter. Und dann kann man natürlich auch die Leute um sich herum motivieren. Und das finde ich ganz wichtig, dass man diese Eigenschaften hat. Und das sollte man auf jeden Fall mitbringen, wenn man ein Unternehmen gründet. Und das ist das, was Spaß macht. Dann die Freiheiten natürlich, die man hat, dass man sich den Tag flexibel einteilen kann, sich selber aussucht, welche Aufgaben man innerhalb eines Unternehmens übernimmt, ne, seinen Fähigkeiten entsprechend oder vielleicht auch manche Aufgaben hinzunimmt, die man vielleicht nicht so mag, wie vielleicht die Buchhaltung, aber sie dann mal gemacht hat und das auch kann. Also man kann sozusagen auch einfach mal springen und sich mehr Kompetenzen aneignen letztlich. Schwierig ist, dass man letztlich auch in jedem Bereich was zu tun hat, dass es immer sehr bunt ist und dass man demnach schon eine Vielzahl von Aufgaben zu bewältigen hat. Aber gut, da muss man priorisieren, wie bei allem. Ja, man muss einfach gucken, was ist das Wichtigste und dann geht man die Liste von oben nach unten durch. Ja. Und man darf aber nicht der Typ sein, dass man das Gefühl hat, man muss das am Tag erledigt haben. Dann geht man unzufrieden nach Hause, weil es wird immer was zu tun geben.
Oder man geht gar nicht nach Hause.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch noch sagen möchte. Schwierig ist, glaube ich, für viele Selbstständige, dass sie der Meinung sind, selbst und ständig. Und meines Erachtens ist das absoluter Blödsinn. Denn ja, es mag sein, dass es eine gewisse Phase im Leben gibt, wo man mal doppelt und dreifach arbeiten muss. Aber das muss sich auf 1, 2, 3 Jahre begrenzen. Dann muss auch irgendwann gut sein. Wenn ich das im Rahmen von 30, 40 Stunden nicht schaffe, dann läuft da irgendwas falsch. Also wenn mein Unternehmen nur funktioniert, wenn ich 60 Stunden die Woche da sitze, dann ist das meines Erachtens nicht in Ordnung. Und wir haben das also bei uns auch immer so gelebt, dass wir gesagt haben, nee, also es muss ein normales Leben neben diesem Business auch möglich sein. Und das hat auch tatsächlich gut geklappt. Klar, die ersten 3 Jahre doppelt, ne, mit noch Jobs parallel und ganz am Anfang natürlich auch mehr, aber das muss irgendwann aufhören. Und das ist sicherlich schwierig, sich das selber einzugestehen, dass man selbst nicht alles machen muss und dass man auch nicht derjenige ist, der alles am besten kann. Ja, das ist auch Unsinn, sondern dass man Dinge, wenn man sie mal gemacht hat, um beim Beispiel Buchhaltung zu bleiben, wenn man einmal den Überblick hat, dann muss man das nicht hamstern für sich, ja, sondern dann muss man das an jemanden abgeben und delegieren. Denn ja, das hören viele immer ungern, aber persönlich natürlich ist es schwierig, einen Menschen zu ersetzen. Ja. Die Persönlichkeit eines jeden ist sehr individuell und besonders, aber rein von den Fähigkeiten für ein gewisses Thema können das viele andere auch tun. Ja, und ich bin nicht diejenige, die zwingend dann die Buchhaltung machen muss. Insofern, da muss man dann einfach den Schritt wagen und sagen, okay, ich will nur 40 Stunden arbeiten, deswegen brauchen wir jetzt eine Buchhalterin. Also das ist sicherlich eine Herausforderung.
Wunderbar. Yvonne, was sind denn deine Beobachtungen? Was macht Gründerinnen und Gründer erfolgreich?
Das Durchhaltevermögen. Das nie aufgeben, das ist eigentlich das Wichtigste. Also nie das Ziel aus dem Auge verlieren und wirklich an dem Plan festhalten, aber auch so flexibel zu sein, es in bestimmten Situationen einfach auch anpassen zu können, wenn es notwendig ist. Und überzeugend sein, ganz wichtig. Eine Strahlkraft haben, wie halt Sabine.
Danke.
Ich wollte es gerade sagen, da hatten wir gerade das beste Beispiel für die Idee brennen und auch diese Motivation, Eigenmotivation zu haben. Würdest du denn, Yvonne, sagen, dass es vielleicht auch so bestimmte Persönlichkeitsmerkmale oder bestimmte Eigenschaften gibt, die helfen als Gründer, als Gründerin?
Also das Begeistern können, das hat die Sabine ja auch besonders hervorgehoben, für etwas brennen können und andere dadurch mitziehen. Ich glaube, das ist als Gründer und als Unternehmer von entscheidender Bedeutung. Aber das ist auch aus meiner Sicht nicht nur für Gründer entscheidend oder für Unternehmer, sondern eigentlich für jede Führungskraft, also ganz genauso auch, wenn sie angestellt ist. Also wenn man nicht brennt für sein Thema, dann sollte man es lassen.
Es gibt ja eine Sache, die ich immer ein bisschen schade finde, wenn ich so auf die Gründungslandschaft schaue. Es gibt immer noch weniger Gründerinnen als Gründer oder weniger Teams, in denen Gründerinnen mit drin sind als Gründer. Hast du eine Idee, was könnte aus deiner Sicht dazu beitragen, dass das mehr wird?
Vorbilder schaffen, Vorbilder zeigen. Definitiv. Das ist das Allerwichtigste. Zeigen, dass es geht. Man kann es schaffen.
Ja, das ist ja ein sehr starkes
Statement.
Das ist schon ein sehr starkes Statement. Da hast du vollkommen recht. Sabine, hast du auch noch eine Idee oder aus deiner Sicht, was könnte dazu beitragen?
Also zunächst ist es wirklich wichtig zu wissen, wie ich auch schon erwähnt habe, dass die Gründerlandschaft in Deutschland sehr viele Möglichkeiten bietet, auch für Frauen. Und vielleicht scheuen sich viele Frauen davor, weil ich denke, viele Frauen, gerade Akademiker oder Frauen, die erst ihre Ausbildung machen wollten und so weiter, haben vielleicht Bedenken, dass sie es nicht schaffen, weil sie irgendwann gerne Mama werden möchten. Ja, ich bin jetzt Mama von 2 Kindern und es geht auch mit. Ja, man muss es halt gut organisieren, aber das ist normal. Alles im Leben muss organisiert werden, ob das der eigene Haushalt ist, ja, oder die Reise, die man tätigen will, oder der Beruf. Und es gibt immer Möglichkeiten. Und letztlich würde ich es einfach probieren, wenn es Themen sind, für die man brennt, egal ob man jetzt die Blumenhändlerin werden möchte oder die selbstständige Tierpflegerin oder der Hundecoach, dann muss man das einfach tun. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es so daran liegt, dass Frauen es nicht tun wollen. Es ist vielleicht oft die Angst und dieses nicht einfach umzusetzen. Also, dass man immer denkt, man bräuchte vorher einen Businessplan und es muss alles schon schwarz auf weiß sein. Meines Erachtens muss es das nicht. Man muss für die Idee brennen und es muss im Kopf bleiben. Wenn eine Idee mehr als im halben Jahr im Kopf geblieben ist, dann muss man einfach loslegen. Wie viele Leute haben mich schon angerufen in den vergangenen Jahren, die immer wieder gesagt haben, oh, Biene, ich habe eine ganz tolle Idee, hör mal zu. Und dann habe ich oft dann beraten und gesagt, ja, die Idee ist toll. Aber ich würde sagen, von den 10 Leuten, mit denen ich gesprochen habe, hat keiner die Idee umgesetzt. Entweder weil sie nicht im Kopf geblieben ist oder weil diejenigen einfach nicht den Mumm hatten, neben ihrem Job oder vielleicht auch nicht die Zeit, das umzusetzen. Aber letztlich, glaube ich, habe ich schon das Gefühl, dass mehr Frauen hinzukommen in der Gründerlandschaft. Denn in den letzten Jahren habe ich sehr viele Frauen kennengelernt, egal ob das jetzt, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt, von Westwing das Mädchen ist oder die Sugar Shapes, wie sie damals hießen, mit ihren BHs für Übergrößen. Und ja, also ich habe schon ganz viele Frauen kennengelernt, die auch im technischen Bereich, Street Spotters zum Beispiel, so ein Unternehmen aus der Region, die auch wirklich gute Umsätze machen. Und also ich habe da schon einige kennengelernt, aber es könnten sicherlich noch mehr werden. In jedem Fall scheut euch nicht davor, ihr könnt auch trotzdem Mama werden. Man kann sie auch mitnehmen, die Kinder, ja.
Und irgendwann können die auch selber arbeiten, noch besser.
Noch besser. Und definitiv. Und außerdem ist es auch so, ich denke mal, Sabine, das wird auch deine Erfahrung sein. Du bist halt auch ein bisschen flexibler. Du bist zwar auch sehr angespannt als Unternehmerin, das ist klar, aber du kannst dir deine Zeit ja trotzdem auch immer noch irgendwo flexibel selbst einteilen und bist ganz selbstbestimmt bei deinem Arbeiten. Und ich denke, das wird ein großer Punkt sein, wo man eigentlich auch noch vielleicht noch viel besser als bei einer Anstellung dann Beruf und Familie viel besser vereinbaren kann, ja. als wenn du völlig eingespannt bist und untergeordnet bist.
Ne? Das ist wirklich ein wichtiger Punkt. In einem Anstellungsverhältnis ist man wesentlich unflexibler als in einem Unternehmertum. Denn bei uns in der Firma hängt eine Schaukel. Ja? Wenn meine Tochter mitkommt, dann kann die da schaukeln. Ja? Dann kann man eine Spielecke einrichten, wenn man das möchte. Ja, wie oft hatte ich das Kind dabei und war in Meetings gesessen und habe dann gesagt, ich muss mal raus, weil ich muss stillen. Ja, also, aber das ist doch die normale Welt. Und wie viele große Unternehmen gibt es auch, die mittlerweile Kindergärten oder vielmehr so Kitas haben oder auch sehr flexibel Dinge anbieten, dass man eben auch aus dem Homeoffice arbeiten kann. Ich muss natürlich schon sagen, wir haben jetzt natürlich schon mit dem E-Commerce-Konstrukt, das wir gebaut haben, sind wir natürlich flexibel. Ob ich jetzt am Strand sitze oder im Bayerischen Wald oder zu Hause oder in der Firma, macht letztlich nicht viel Unterschied. Natürlich sollte man immer eine gewisse Präsenz zeigen. Das ist schon auch wichtig für die Mitarbeiter. Aber wir haben natürlich schon die Möglichkeit, auch von überall letztlich zu arbeiten. Das ist schon ein großer Vorteil. Wenn ich jetzt jeden Tag in den Zoo muss, dann ist das schwierig, ne? Weil ich da irgendwie, keine Ahnung, an der Kasse sitze. Das geht dann natürlich nicht, ne?
Ja, klar. Und ich habe vor kurzem auch von einem Menschen gehört, der gesagt hat, in kritischen Meetings macht er es mittlerweile ganz gerne, wenn er im Homeoffice ist, dass er so seine kleine Tochter sich auf den Schoß setzt, weil er sagt, dann ist das immer alles ein bisschen entspannter irgendwie. Also,
es gibt immer einen Lacher, ja.
Ja, das hebt die Stimmung ungemein.
Das ist wirklich und so. Und es macht diejenigen, mit denen man verhandelt, vielleicht auch ein bisschen menschlicher.
Ja, absolut. Also mein kleiner Sohn, der liebt es auch, bei meinem Mann auf dem Schoß zu sitzen, wenn er englische Telefonkonferenzen hat, ja, steht Max total drauf, findet das super. Dann kriegt er mal diesen Stöpsel ins Ohr und dann sitzt er da wie eine Zecke 5 Minuten und hört dem Englischen zu. Findet das ganz spannend und die anderen finden es natürlich auch lustig.
Also ein Plädoyer für Kinder im Business.
Finde ich schon.
Ja, absolut.
Ja.
Als kleinen Abschluss eine Frage an euch beide. Was würdet ihr Menschen raten, die überlegen, selbst zu gründen? Was sind eure besten Tipps?
Ich würde Menschen raten, die gründen wollen, sich wirklich sehr intensiv zu erkundigen. Das heißt, wirklich zu schauen, was die Gründerlandschaft alles bietet. Es gibt wahnsinnig viele Fördertöpfe, es gibt wahnsinnig viel Hilfe, es gibt Unternehmenscoachings, es gibt sehr viele Seiten, auf denen alles letztlich beschrieben wird, was man zum Gründerdasein braucht. Durchhaltevermögen, dass man wirklich durchhält und sich durch diese ganze Bürokratie kämpft, mit den jeweiligen Stellen spricht, sich Anwälte mit ins Boot holt, einfach sich rechtlich absichert. Das sind so die Grundsteine, die wichtig sind, um dann wirklich gut gewappnet in eine Gründung zu gehen.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Wichtig ist vorbereiten, nicht aufgeben, tun und am besten noch netzwerken. Also ich empfinde den Punkt mit dem Netzwerken auch als besonders wichtig, gerade in der Anfangsphase, sich auszutauschen mit Gleichgesinnten, Hilfestellung zu geben, vor allen Dingen selbst auch mal Hilfe anzunehmen, sich zu ergänzen, vielleicht auch zu kooperieren. Also da sind einfach unendlich viele Möglichkeiten und die sollte man nicht vorüberziehen lassen.
Ja, das ist vielleicht noch eine ganz wichtige Ergänzung. Viele denken immer, man sollte mit seiner eigenen Idee nicht rausgehen und die nicht erzählen und irgendwelche Geheimhaltungsklauseln unterschreiben, wenn man jemand die Idee erzählt. Das ist Quatsch. Letztlich muss man sich ganz viel beraten, mit Gleichgesinnten abstimmen, denn man muss nicht das Rad neu erfinden. Es gibt so viele Menschen, die Ähnliches schon getan haben, die einem Tipps geben können, wo man nicht stundenlang vorm PC sitzt und irgendwas suchen muss, sondern die dir wirklich in kürzester Zeit sagen, mach das so und so und so, und dann kann man das einfach machen. Ja, und das ist wichtig, einfach auch Hilfe anzunehmen und sich die Unterstützung zu holen. Gebe ich der Yvonne völlig recht.
Ja, also das Hilfe annehmen ist definitiv kein Zeichen von Schwäche, sondern eher ein Zeichen von wohlüberlegtem und klugem Handeln.
Wunderbar. Es gibt ja die Tradition, wenn man auf Geschäftspartnerinnen, Geschäftspartner trifft, vor allem international, dass man so ein kleines Mitbringsel im Gepäck hat. Was wäre denn so ein typisches Mitbringsel aus Nürnberg, was ihr da einpacken würdet?
Ja, also wir würden natürlich Schmuck mitbringen, ne? Ganz klar. Also ein Mitbringsel wäre an der Stelle, und das haben wir damals auch tatsächlich viel gemacht, auch wenn wir bei irgendwelchen Redaktionen waren, wir haben ein Etui mitgebracht, das sind so schwarze Klarlack-Etuis, da ist dann eine individuelle Gravur drauf, du bist schön oder keine Ahnung, herzlich willkommen oder wie auch immer. Und da haben wir dann einfach ein schönes Schmuckstück rein, das muss natürlich dann passend sein. Wenn wir wussten, dass wir natürlich irgendwie eine Dame begrüßen. Und das kam natürlich immer toll an, ja. Also das war natürlich schon eine schöne Sache für jeden. Klar, ne, wenn man so ein Etui aufmacht und da strahlt ein Schmuckstück entgegen, ist das natürlich schon was Schönes. Also zumindest wir als Frauen freuen uns da immer darüber.
Und dann frage ich dich nochmal, Yvonne, was wäre denn ein typisches Mitbringsel von dir aus Mittelfranken?
Also wenn ich an Mittelfranken denke, klar denke ich auch in erster Linie an Nürnberg. Und wenn ich an Nürnberg denke, ist bei mir automatisch der erste Gedanke an Lebkuchen. Und ich glaube, Lebkuchen ist immer gut, weil Lebkuchen hat viel Zucker. Und Zucker hilft einem im Zweifel in der Phase der Unterzuckerung, dies auch zu überstehen.
Und es ist ja auch bald schon wieder Weihnachten. Wir freuen uns also alle
auf
drauf.
Auf unseren Christkindlesmarkt, genau.
Genau. Und wieder die leckeren Nürnberger Elisenlebkuchen sind es ja, ne?
Ja, auch.
Auch zu genießen. Ja, liebe Sabine, liebe Yvonne, vielen, vielen Dank, dass ihr
uns
zu Gäste wart. Weitere Tipps, Tricks und Geschichten rund ums Gründen findet ihr auf www.gründerland.bayern. Viel Spaß und bis zur nächsten Folge des Gründerland Bayern Podcast.